Hallo Elli.
Hi Luisa.
Ich weiß, du bist kein Fan, aber trotzdem, was sind die ersten drei Worte, die dir bei Eurovision Song Contest einfallen?
Auf jeden Fall wahrscheinlich drei andere Worte als vor unserer Recherche, weil ich glaube für mich, also wie gesagt, kein großer Fan war ESC Musik, Show und Europa. Und jetzt würde ich wahrscheinlich eher so Worte sagen wie politisch, queer und umstritten oder so. Also schon eine ganz andere Richtung.
Unser Thema heute, United by Queerness.
Hallo, schön, dass ihr am Start seid bei uns beim X und Y Podcast, dem Podcast über Medien und Feminismus. Wir, das sind Luisa und ich, Elli, wir sprechen hier in diesem Podcast einmal im Monat über ein Thema aus der Medienwelt und gucken, was das mit Feminismus oder auch mit Nicht-Feminismus zu tun hat. Und das machen wir in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen auch auf Instagram, wo ihr uns auch folgen könnt. Und ihr habt sicherlich schon die News mitbekommen. Meta, der Mutterkonzern von Insta und Facebook, möchte Vorschläge mit politischen Inhalten einschränken. Also wenn man so durch seinen Insta-Feed scrollt, dann hat man heutzutage ja so viele Vorschläge an Inhalten auch. Also bei mir macht das einen richtig großen Anteil am Feed aus mittlerweile. Und deswegen ist es natürlich nicht so eine coole Nachricht für alle, die versuchen, Menschen eben über die sozialen Medien zu erreichen, politisch. Also gerade jetzt, wenn man guckt, dieses Jahr ist zum Beispiel ja noch Europawahl und man dann einfach weiß, wenn ich was Politisches poste, sei es Wahlwerbung oder Information zum Beispiel, dann kommt das vielleicht bei den Leuten gar nicht mehr an, weil sie einfach nicht die Einstellungen geändert haben, sich trotzdem auch mit politischen Vorschlägen fluten zu lassen. Jetzt habe ich es aber gerade schon gesagt, es gibt eine Einstellung. Also man kann das im Feed auch wieder ändern, dass nicht Meta bestimmt, ob man politischen Content vorgeschlagen bekommt oder nicht. Das könnt ihr auch selber ändern. Da muss man einfach in die Einstellungen gehen, sucht dann die Kategorie Content-Vorschläge und kann dabei politische Inhalte dann auswählen. Politische Inhalte von Personen, denen du nicht folgst, nicht limitieren. Sehr umständlich ausgedrückt, aber so kann man eben weiterhin solche politischen Vorschläge bekommen. Ich weiß nicht, bei mir in der Bubble ist das ganz viel auch so feministisches, dass ich da immer wieder auf neue Accounts aufmerksam werde, denen ich dann folgen kann oder die ich mir zumindest mal angucken kann. Und man kann natürlich aber auch weiterhin ganz aktiv auch den politischen Accounts folgen. Ich finde, das macht auf Social Media schon auch was aus, dass man da ein bisschen breiter aufgestellt ist, als jetzt immer noch nur mit Essens- und Urlaubsbildern vollgeballert zu werden. Auch schön, aber das andere gehört ja irgendwie auch dazu.
Und man kann ja theoretisch, ne, wenn einem Accounts auch wichtig sind, die noch als Favoriten direkt markieren, dass man die noch priorisierter ausgespült bekommt. So kann man es ja selber auch noch ein bisschen versuchen, sein Feed proaktiv zu gestalten.
Richtig.
So viel zu dieser Service-Durchsage. Und es gibt auch noch eine kleine X- und Y-Durchsage, wenn euch diese Folge gefallen wird, nachdem ihr sie gehört habt, oder eine andere Folge euch schon richtig gut gefallen hat, oder der ganze Podcast, dann bewertet uns doch sehr gerne einfach mal. Das geht auf Spotify mit Sternen und bei Apple Podcast geht es auch mit Sternen oder sogar mit einem kleinen Text. Kostet euch, keine Ahnung, 10 Sekunden, maximal eine Minute, wenn ihr euch noch hinsetzt und irgendwie eine kleine Bewertung schreibt. Aber uns macht es einfach wahnsinnig glücklich und es hilft uns sehr dabei, dass unsere Arbeit und unsere Recherchen einfach sichtbarer werden. Und es ist sehr, sehr wertvoll für uns. Vielen lieben Dank dafür, euren Support.
Und jetzt geht's aber zurück zu unserem eigentlichen Thema heute. Luisa, du bist definitiv die größere ESC-Kennerin von uns beiden und ich glaube ehrlich gesagt auch die größte ESC-Kennerin, die ich überhaupt kenne.
Wie viele kennst dazu?
Ja, niemanden, nur dich.
Ja, geil. Ja, genau. Ich glaube, ich würde mich auch gar nicht so als irgendwie so ein ESC-Nerd oder sowas bezeichnen. Das ist es gar nicht. Es ist einfach bei mir schon so eine richtig lange Familientradition immer gewesen. Also es war schon immer wichtig, es war schon immer ein Abend, wo wir uns alle drauf gefreut haben, den wir so gefeiert haben, wie so manche Familien wetten das oder so. Und ich weiß auch noch ganz genau damals, als dann Lena Meyer-Landrut 2010 gewonnen hatte mit ihrem Satellite-Song, dass ich da vom Fernseher saß auf dem Boden und richtig emotional war und so Tränen in den Augen hatte und dachte so, wow, wir haben gewonnen, wir haben endlich mal wieder gewonnen. Das war so ein ganz krasser Moment irgendwie. Also es ist einfach, glaube ich, für ganz viele doch einfach eine wahnsinnig bedeutende Musikshow. Es ist die größte Musikshow der Welt mittlerweile, das muss man auch so sagen. Es gibt ja mittlerweile sogar davor schon zwei Halbfinals, weil einfach so viele Länder auch mitmachen. Es gibt eine wahnsinnige Vielfältigkeit an Musikstilen, an Sprachen, an Kostümen, an Menschen einfach. Man lernt auch immer wieder was übers Land, weil davor immer auch noch darüber quasi erzählt wird. Das Voting am Ende ist voll spannend. Ich würde auch wahnsinnig gerne wirklich einmal live da dabei sein. Aber die Tickets sind so unmenschlich teuer, keine Ahnung.
Was heißt das? Wie viel kosten die?
Also wenn man jetzt irgendwie zu den Halbfinals oder sowas gehen möchte, dann ist es einigermaßen bezahlbar. Das kostet dann irgendwie so zwischen 40 und 200 Euro. Ich finde 200 schon krass. Aber dieses große Finale, darum wo es halt eben geht, da kostet ein Ticket zwischen 287 und 331 Euro. Das ist halt einfach voll viel Geld. Und du musst ja auch noch hinkommen und übernachten und so.
Ja, voll. Ich wollte gerade sagen, auch mit dem Ticket ist ja noch nicht getan, wenn es nicht gerade im eigenen Land stattfindet.
Ja, genau. Das ist das Einzige, was ich echt so ein bisschen schwierig finde. Andererseits ist es eine wahnsinnig aufwendige, teure Show und so weiter. Ich weiß schon, dass da viel Kohle dahinter steckt, so, ja. Und wenn ich noch meine Favoriten nenne vor den letzten Jahren, dann wäre das zum einen tatsächlich Conchita Wurst, weil es einfach monumental war und auch das Kostüm und die ganze Show und so, das war wirklich super beeindruckend. Und Alexander Rybak mit Fairy Tale, dieser Cutie mit seiner Geige. Kannst du dich erinnern?
Hätte ich nicht vermutet anhand von deinem Musikgeschmack tatsächlich. Passt nicht so in dein sonstiges Raster rein.
Ja, aber weil es halt auch, weil ich da halt noch Teenie war.
Ja, macht Sinn. In dem, glaube ich, konnte man gut verliebt sein. Ich erinnere mich nicht so gut an den Song, aber an ihn habe ich ein Bild vor Augen. Ja, spannend. Bei mir hätte es einfach so gar keine Rolle gespielt, ehrlich gesagt. Also ich habe Lena so am Rande mitbekommen und ich würde sagen, das war so der Einstieg, dass die Leute in der Klasse da so drüber geredet haben. Deswegen... Das sind so meine ersten ESC-Erinnerungen, wenn man das so nennen will. Aber ansonsten bin ich tatsächlich erst durch unsere gemeinsame ehemalige WG gehypt worden, durch dich. Da haben wir 2019 einen ESC-Abend gemacht, falls du dich erinnerst.
Stimmt.
Auch eben mit so einer Liste. Und ich war völlig überfordert, weil ich mir dachte, die meisten Lieder klingen ja auch irgendwie sehr ähnlich. Keine Ahnung. Und ich hatte ja auch keine Ahnung, was da wichtig ist, was dem Publikum wichtig ist. Aber anscheinend hat das was in mir ausgelöst, weil seitdem habe ich wirklich jedes Jahr geschaut. Also ein Jahr war ja nicht wegen Pandemie, aber auch letztes Jahr habe ich dann zum Beispiel echt viel mitbekommen. Auch schon vom deutschen Vorentscheid, da war ja Icke Hüftgold zum Beispiel angetreten mit seinem Lied mit gutem Text, also das ist der Titel. Da haben wir, glaube ich, in der Schlagerfolge ja auch drüber geredet.
Ja.
Und da singt er ja so dagegen an, dass man eben gar nichts mehr sagen darf in unserer Woken-Welt. Ja. Und das zeigt für mich aber auch direkt so das Spektrum vom ESC, so musikalisch und inhaltlich, weil auch angetreten ist Frieda Gold mit Alle Frauen in mir sind müde, was eine ganz andere Stoßrichtung hat. Also das habe ich richtig aktiv irgendwie verfolgt. Das fand ich spannend und dass dann auch eben Lord of the Lost für uns angetreten ist. Und beim Finale war ich dann hier in Köln bei einem Public Viewing in Ehrenfeld. Also es war nochmal eine ganz andere Erfahrung, wirklich dann mit so eingefleischten ESC-Fans die Show zu gucken und das dann schon packend. Und dieses Jahr tatsächlich, muss ich sagen, bin ich erst mit unserer Folgenvorbereitung wirklich wieder eingestiegen. Da habe ich sonst irgendwie gar nichts mitbekommen, aber weil das Leben auch einfach manchmal zu stressig ist, um auch noch ESC-Songs von 37 Ländern zu verfolgen, glaube ich. Genau, deswegen, ich freue mich, jetzt hier einzusteigen.
Ja, man kann sich da, finde ich, auch irgendwie so ein bisschen reinschmeißen in dieses Event. Das geht schon, man muss sich auch manchmal gar nicht vorbereiten. Aber ich habe mir natürlich alle Teilnehmenden für 24 schon mal reingezogen.
Klar.
Ich mag unser Lied schon ganz gerne, vom Ohrwurmfaktor her definitiv eurovisionsmäßig. Showmäßig eher nicht so Eurovision Song Contest, aber war bei Lena ja damals auch nicht so. Also man weiß es nie. Man weiß es wirklich nie.
Bei Lena hat es auch gereicht, dass sie einfach cute war, ne?
Ja, genau. Interessanterweise so. Eigentlich ganz, ganz ungewöhnlich so. Das stimmt. Und noch eine ganz kurze Service-Info dazu. Der ESC findet 2024 am 11. Mai statt. Das Motto dazu ist United by Music. Das ist das Motto von 2023 gewesen. Das hatte da Großbritannien quasi so gelauncht, weil die haben ja für die Ukraine stellvertretend in Liverpool den ESC ausgeführt, weil aus bekannten Gründen das in der Ukraine nicht ging. Und man hat sich aber dann dazu entschieden, das quasi jetzt mitzutragen, weil es so ein schönes Motto ist. Genau, deswegen ist es jetzt auch dieses Jahr wieder das Motto. Und genau, das Finale findet dann eben am 11. Mai ab 9 statt. Und unsere Folge, die kommt ja am 8. raus. Da ist dann schon das erste Halbfinale gelaufen. Und das zweite Halbfinale ist dann einen Tag nach unserer Folge. Wenn ihr da auch schon Bock habt, das noch zu schauen, das kann man in der ARD-Mediathek nachschauen oder dann auf One. Und das Finale an sich, das wird dann natürlich klassisch im Ersten übertragen und es ist schon krass. Also da schauen teilweise bis zu 200 Millionen Menschen weltweit zu.
Das ist schon richtig viel, gell? Ich glaube, das erreichen wir sonst ehrlicherweise international nur mit Fußball, wo es dann irgendwie so mal 350 Millionen ZuschauerInnen gibt. Aber ansonsten fällt mir da keine Großveranstaltung ein, die so krass übertragen und geguckt wird auch.
Ja, voll. Deswegen finde ich das schon auch spannend, dass der Wettbewerb so oft so belächelt wird. Ich hoffe, wir können das so ein bisschen mit dieser Folge auch ändern, euren Blick darauf auch, wenn ihr da noch skeptisch seid. Und was wir euch, glaube ich, versprechen können, ist, dass wenn ihr die Folge gehört habt, dass ihr wirklich nochmal einen anderen Blick auf diesen Wettbewerb und was da so eigentlich mit einher alles außenrum passiert geht habt.
Yes, das glaube ich auch. Wir schauen uns nämlich folgende Fragen an, unter anderem, wo kommt der ESC denn überhaupt her und was hat er mit Feminismus und mit Queerness zu tun? Hat der ESC geholfen, auch diverseren Geschlechterbildern eine Bühne zu geben und inwiefern hat er vielleicht geholfen? Was gab es so in der Vergangenheit auch? Also wir haben ganz viele Beispiele wieder für euch. Wie wurde auch über Auftritte berichtet? Ist der Wettbewerb wirklich ein Ort für die queere Community? Und wie schaut es natürlich auch bei den Acts von diesem Jahr aus? Da hast du dich ja auch reingeschmissen, Luisa.
Und da einfach schon euch so ein bisschen richtig nerdiges Wissen mitzugeben, damit ihr da noch angeben könnt, wenn ihr dann alle anderen überzeugt habt, diesen Wettbewerb zu schauen zusammen. Vielleicht starten wir einfach mal damit, wo der ESC überhaupt herkommt. Und wusstest du, Elli, vor der Recherche, warum der eigentlich immer im Mai stattfindet?
Nope, tatsächlich gar keine Ahnung. Ich hätte dir wahrscheinlich nicht mal sagen können, dass er im Mai stattfindet, aber selbst wenn ich das gewusst hätte, dann nee, wusste ich nicht.
Ich dachte tatsächlich, das ist so ein bisschen sommermäßig einfach angelegt, weil es halt schön ist. Aber nee, es hat wirklich was mit der Geschichte zu tun, weil der wurde dahingesetzt, damit er immer so rund um den 9. Mai stattfinden kann, dem Europatag, an dem Frieden und Einheit Europas gefeiert werden sollen, was definitiv gerade aktueller denn je ist. Und die Idee für diesen ESC, die hatte 1955 der Generaldirektor der Schweizerischen Rundfunkgesellschaft, der eben gleichzeitig auch der Vorsitzende der Programmkommission der Europäischen Rundfunkunion war. Also es gibt quasi einen europäischen Überbau für Rundfunkanstalten, die EBU. Und da ging es quasi auch schon eben um diesen Gedanken des Friedens in Europa. Der Krieg war da gerade seit 10 Jahren vorbei und man wollte halt eben einfach nochmal dieses Friedens- und Einigkeitsmotiv Europas hochbringen und auch schon so ein bisschen quasi nochmal Werbung fürs Fernsehen machen. Und dann hat dann eben ein Jahr später der erste Contest 1956 stattgefunden.
Und die Sehnsucht nach heiler Welt war damals natürlich groß, wie du sagst, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und trotzdem war Aufrüstung, Abrüstung und eben Ost-West-Gefälle und so alles ein Thema. Dementsprechend war der Contest quasi aus politischen Ereignissen heraus entstanden. Aber diese heile Welt sollte sozusagen im Mittelpunkt stehen und deswegen sollte Politik eigentlich im Contest selbst keine Rolle spielen. Das ist auch in den Regeln des ESC seitdem festgehalten. Also politische Texte oder Ansprachen oder auch Gesten sind tatsächlich untersagt. Und das finde ich irgendwie ganz witzig, weil wir haben unseren ersten Sieg ja eingefahren mit ein bisschen Frieden. Und das war halt zu der Zeit, als gerade irgendwie Falklandkriege und Nachrüstungsdebatte an der Tagesordnung waren. Und das war 1982 mit Nicole. Also da ist von unpolitisch, glaube ich, nicht wirklich die Rede. Sie hat das Lied ja auch in mehreren Sprachen gesungen. Und auch so das letzte große, an das ich mich erinnere, der letzte große politische Sieg war ja eben 2022 mit der Ukraine. Die haben da auch mit einem Song gewonnen, den sie schon ganz klar quasi ihrem Mutterland widmen, weil das eigentlich ein Lied über eine Mutter ist. Stefania hieß der Song vom Kalush Orchestra und das war ohne Frage ein starker Song, aber natürlich hat da reingespielt, dass die Ukraine gerade angegriffen worden war. Also ich glaube, es gab über die Zeit immer politische Botschaften, wenn auch manchmal so zwischen den Zeilen ein bisschen versteckt und dann Symboliken und so. Und wir besprechen ja hinten raus auch noch einige der feministischen und damit eben politischen Lieder von diesem Jahr. Also ich glaube, es wird kein Jahr geben, wenn man in die Geschichte guckt, das nicht in irgendeiner Weise auch politisch natürlich auf der Bühne war.
Man kann den Spieß quasi auch umdrehen und so gucken, auch quasi die ausstrahlenden TV-Sender können theoretisch ihre politische Agenda da so mit reinbringen. Es gab da mehrere Aktionen. Eine beispielsweise von 1978, da haben arabische TV-Sender einfach Werbung während des Auftritts von Israel geschaltet, weil sie das Land nicht als Staat anerkannten. Und Israel hat dann den Wettbewerb auch in diesem Jahr tatsächlich gewonnen, weswegen dann auch manche dieser Sender die Übertragung sogar frühzeitig abgebrochen haben. Und Jordanien ist sogar so weit gegangen, dass sie einfach das zweitplatzierte Lied, und das war von Belgien, als Sieger verkündet hatten. Also crazy, einfach wirklich so richtig ausradiert.
Richtig absurd, ja. Und ich bin auch gespannt, wenn wir schon ein bisschen mehr in die Ecke der Geopolitik gucken, wie der Nahostkonflikt zum Beispiel dieses Jahr auf der Bühne Thema sein wird von den Acts selbst. Denn das ist ja auch ein Ding, wie die MusikerInnen selbst sich verhalten und manchmal Fahnen oder Gesten oder versteckte Symbole irgendwie mit reinbringen, ihre Auftritte. Also da kann man ja auch oft das Unpolitische sehr schwer nur abkaufen. Es gab ja jetzt auch schon von schwedischen MusikerInnen einen offenen Brief, die eben fordern, dass Israel ausgeschlossen werden soll, so wie Russland aktuell ausgeschlossen ist vom Wettbewerb. Das ist wirklich so ein bisschen auch vergleichbar, finde ich, weil wir vorhin schon beim Fußball waren, auch mit so einer Fußball-WM in Katar, wo dann über Regenbogenbinden debattiert wird, die SpielerInnen gerne tragen würden, die aber eigentlich verboten sind. Und dann geht das immer so hin und her. Also es ist irgendwie lächerlich und auch, es wirkt wie so ein fast verzweifelter Versuch, auch sowas zu unterbinden, weil natürlich Politik auch in so einen riesengroßen Wettbewerb mit reinspielt und natürlich auch das Bedürfnis, politisch sich zu äußern, in so einen Wettbewerb mit reinspielt.
Es ist einfach die Möglichkeit, da Themen eine ganz, ganz große Bühne zu geben. Und manchen ist es dann auch vielleicht einfach wichtiger als der eigene Ruhm, da auch mal so Themen zu platzieren. Auch interessant ist ja, dass quasi auch das Voting manchmal so ein bisschen als politischer Akt gesehen werden kann. Also, dass man beispielsweise Länder auch mal abstraft oder eben pusht, indem man eben nicht für sie votet oder für sie votet. Da gibt es ja auch diesen Begriff des Block-Votings, beispielsweise ehemalige Ostblockländer oder in den skandinavischen Ländern oder zwischen Griechenland und Zypern. Also, dass sich quasi Länder immer so gegenseitig die Stimmen zuschieben. Das sieht man immer ganz gut. In die andere Richtung, also ob Länder dann bewusst sich nicht Stimmen geben aufgrund von politischen Ereignissen oder sowas, das kann man natürlich immer schwer beweisen oder irgendwie messen, aber manchmal, ja, kann man sich's irgendwie doch schon so denken. Und das finde ich auch dieses Jahr schon ganz interessant im Blick auf Deutschland, weil Deutschland hat ja, oder die FDP, dieses Jahr auch einige Gesetze in der EU geblockt, härtere Strafen bei Gewalt gegen Frauen oder auch das EU-Lieferkettengesetz. Oder wurde ja auch für die Waffenexporte nach Israel von unterschiedlichen Seiten kritisiert, wo es dann auch gerade jetzt nochmal auf diesen Bereich EU-Gesetze blocken und so oft schon hieß, dass sich Deutschland damit auch schnell mal isolieren kann. Keine Ahnung, wie sehr sowas reinspielt, wie sehr sich Menschen mit EU-Gesetzen und wer dafür was wählt auseinandersetzen, die auch den ESC gucken. Aber es ist definitiv eine spannende Frage, die man mal aufwerfen kann, ob sowas da auch mit reinspielt.
Ich glaube, dass man auf jeden Fall sagen kann, dass es mit reinspielt, eben weil man, wie gesagt, das Politische und die Öffentlichkeit nicht voneinander trennen kann. Es ist eben die Frage, wie sehr es reinspielt. Dann ist Deutschland auf jeden Fall hart unbeliebt in letzter Zeit. Wir waren ja nicht wirklich gut die letzten Jahre. Also, ja.
Es ist super deprimierend. Und es waren teilweise wirklich auch gar nicht so schlechte Lieder, wo man wirklich dachte so, hä, das kann doch gar nicht sein, woran liegt das? Jetzt ist es natürlich auch noch so ein crazy Wahlsystem. Es ist ja quasi, es ist ja so halb-halb, ne? Es gibt diese Jury-Votes aus jedem Land und dann die Votes eben von uns allen, die da halt eben per App oder Anruf oder sowas abstimmen können. Also es ist auch ein wahnsinnig komplexes Voting-System. Deswegen, das sind alles so ein bisschen Vermutungen, die wir aufstellen. Aber sie haben eine Berechtigung hier im Raum auf jeden Fall.
Genau, weil gerade wegen dieser komplexen Struktur ist es eben so schwer, da wirklich auszumachen, was welchen Einfluss hat. Und wenn wir schon bei der Geschichte des ESC jetzt waren, müssen wir uns natürlich auch fragen, wie es eben dazu gekommen ist, dass der ESC vor allem für die queere Community und da vor allem eben auch für schwule Männer eine ganz wichtige Veranstaltung ist oder eine wichtige Großveranstaltung ist. Und ich finde ganz spannend, dass man auch da nicht so genau festmachen kann, jetzt an einem bestimmten Auftritt oder so oder an einem bestimmten Jahr, wann das angefangen hat, wann das losging, sondern das war irgendwie mehr so ein fließender Prozess. Und man sieht schon, dass über die Zeit einfach beim ESC immer mehr auch queere Personen aufgetreten sind, beziehungsweise sich vielleicht auch im Nachhinein als queer geoutet haben. Also, dass das immer schon da war anscheinend und immer mehr wurde. Und das erste Mal, also wo man heute sagen kann, das war ein queerer Beitrag, das war 1961. Ein Song mit einem französischen Titel, den gerne du aussprechen darfst.
Nous les amoureux.
Genau, das heißt wir, die Liebenden. Übersetzen kann ich. Dieser Song hat damals gewonnen, eben 1961 von Jean-Claude Pascal. Und der hat diesen Song gesungen und singt eben über zwei Liebenden und hat erst im Nachhinein, viele Jahre später, gesagt, dass es in diesem Song um eine schwule Beziehung ging oder geht, aber auch, dass er ganz, ganz klar natürlich versucht hat, das ganz unterschwellig nur einzubringen und eben die Geschlechter in dem Song gar nicht so zur Sprache kommen, damit man nicht klar sagen kann, das ist ein Song über zwei Männer, ne, weil das einfach zu der Zeit noch gar keine Option war, das so reinzubringen, weil das einfach ein Tabu war und also ja auch gefährlich war, sich mit sowas in die Öffentlichkeit zu begeben.
Ja, und dann gab es aber tatsächlich auch den ersten offen schwulen Musiker beim ESC. Das war dann erst, muss man sagen, 1997, also einige Jahre später, Paul Oskar, der ist für Island angetreten. Und dann noch ein Side-Fact dazu, er hat in dem Jahr nicht gewonnen. Gewonnen hatte Katrina Leskanic für UK und die hat sich später dann als lesbisch geoutet, sowie auch einige andere KünstlerInnen, die das quasi zur Zeit der Teilnahme schlicht noch nicht gewagt haben, aus den unterschiedlichsten Gründen und dann so nach und nach tatsächlich da das nochmal thematisiert hatten.
Ja, es hat also wirklich so eine Weile gedauert, aber nach und nach wurde eben dieser Wettbewerb wirklich auch zu einem wichtigen Event, gerade für die schwulen Community. Also so ab den 90ern, 2000ern gab es dann auch so ESC-Partys, die wirklich auch der Vernetzung dienten und eben dieser Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und wirklich Anschluss an diese Community zu finden, wo das vorher eben noch eine sehr einsame Angelegenheit war. Da darf man, glaube ich, den Wert des ESC auf gar keinen Fall unterschätzen.
Ja, glaube ich auch. Und ich habe noch ein Interview auf SWR2 gehört mit Nadine Lange, die für den Tagesspiegel den ESC beobachtet. Und ich fand, die hat auch noch zwei interessante Thesen aufgestellt. Die hat zum einen gesagt, dass sie schon auch glaubt, dass vor allem ja schwule Männer den ESC mit ganz viel Liebe verfolgt haben, weil es am Anfang da ja auch immer ganz viel diese großen weiblichen Stimmen, diese großen Diven gab, die ja in der schwulen Community oft sehr bewundert werden. Judy Garland ist da ja auch so ein Beispiel, also nicht beim ESC, aber halt so eine Ikone für die schwulen Community. Und da waren kaum Rockbands oder sowas und dementsprechend hat das quasi einfach schon mal wahnsinnig gezogen in der Community. Und dann sagt sie aber eben auch, dass es natürlich schon auch diesen Kreislauf-Effekt irgendwie gibt, also wenn die Liebe der queeren Fans für diesen Wettbewerb eben besonders groß ist, dann muss man ja natürlich auch in seiner Performance das irgendwo bedienen, um da vielleicht dann auch gut anzukommen. Da landet man dann auch ganz schnell vielleicht auch in dem Bereich irgendwie Queerbaiting oder Queerwashing, was ich jetzt erstmal niemanden da unterstellen möchte, aber das ist natürlich schon auch so, dass es sich so gegenseitig bedingt hat.
Queerbaiting ist ja, dass man zum Beispiel in Musik oder Kunst oder Film oder so sich als queer ausgibt oder queer spielt, queer personifiziert, obwohl man selber gar nicht ist. Also wenn zum Beispiel eine Schauspielerin eine Lesbe spielt, obwohl sie selber nicht lesbisch ist. Und Queerwashing, ne, wie Greenwashing, dass sich Länder das auf die Fahne schreiben und einfach queere Acts hinsenden, obwohl es an den Rechten im eigenen Land, also an den queeren Rechten, einfach noch ganz schön hapert. Ich finde, da passt ein Funfact ganz gut dazu gerade. In Düsseldorf war der ESC ja 2011 und da gab es einen Aktionstag der Schulen, auch eben wegen dem ESC. Und die Marketingfirma hatte aber richtig reingekackt und hat in die Broschüren Aktionstag der Schwulen geschrieben. lieb.
Was?
Ich finde das einfach so geil. Ich finde das so eine gute Geschichte, richtig peinlich auch. Und das hat sogar seinen Eingang in die englische Übersetzung gefunden. Also ich weiß nicht, ob es der Person, die übersetzt hat, nicht aufgefallen ist und die sich gedacht hat, Aktionstag der Schwulen wird schon passen. Oder ob sie es halt mit einem Programm oder so haben übersetzen lassen und das deswegen nicht aufgefallen ist. Aber das hieß dann auch in der englischen Broschüre Gays Day of Action. Und das musste halt alles überklebt und übermalt werden in 100.000 Flyern insgesamt. Also ich finde das so eine verrückte Geschichte, aber es passt irgendwie.
Aber es ist auch so lustig, weil es ist doch, also wenn, dann ist doch der Wettbewerb der, wo man am ehesten davon ausgehen könnte, dass es einen Aktionstag der Schwulen gäbe.
Ja, voll, deswegen, vielleicht hat sich jemand so gedacht beim Redigieren, ja, passt. Naja, kein Meilenstein auf jeden Fall der queeren Bewegung. Es gab dafür ein paar andere Meilensteine. Angefangen mit Dana International. Wir haben gerade auch schon erwähnt, ne, der offen schwule Sänger war 1997. Dana International war 1998. Das war eine Sängerin aus Israel. Bürgerlich heißt sie Sharon Cohen, ist eine Transfrau. Und sie hat auch mit ihrer Performance den ESC dann gewonnen. Also da gingen heftige Diskussionen voraus, gerade auch im Land selbst, unter Ultraorthodoxen zum Beispiel, dass man das nicht bringen kann und dass das gegen die Werte verstößt. Und auch nach dem Sieg haben diese Diskussionen nicht abgerissen. Und das war einfach schon ein Thema und auch ein Meilenstein für die Community insgesamt.
Man muss natürlich schon auch oft dazu sagen, dass, das haben wir ja gerade schon angesprochen, ne, solche Beiträge zum ESC auch mal bewusst gesendet werden, weil sie auffallen, weil sie polarisieren, weil dann darüber gesprochen wird und man nicht unbedingt das in erster Linie deswegen macht, um eben ein politisches Zeichen für Minderheiten zu setzen. Aber anyways, wenn dann drüber gesprochen wird, wird ja dann auf jeden Fall schon automatisch ein politisches Zeichen einfach gesetzt, weil das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Keine Ahnung, wer da damals entschieden hat und was da dann wirklich die initiativen Beweggründe waren, aber das ist so ein Hintergedanke, den man immer mal mittragen kann. Aber unterm Strich kommt immer raus, das Thema bekommt mehr Aufmerksamkeit.
Und das ist einfach verrückt, gell, weil Dana International, oder ich weiß gar nicht, vielleicht heißt sie auch Dana International, bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber die hat halt gar kein politisches Zeichen oder irgendwas gesetzt, sondern sie war halt einfach nur sie selbst. Und das reichte halt schon für eine Skandalisierung aus. Das muss man sich einfach bewusst machen, wie verrückt das eigentlich ist, aber ja auch heutzutage noch durchaus passieren kann. Und die ist 2008 auch nochmal angetreten und hat da dann den 9. Platz gemacht, was ja immer noch richtig, richtig gut ist.
Krass, da kann Deutschland nur neidisch blicken.
Naja, Lena war doch auch auf Platz 10 bei ihrer zweiten Teilnahme.
Dann streiche ich den Kommentar wieder. Aber wir können definitiv neidisch rüberblicken ins Nachbarland. Die haben nämlich auch einen ordentlich nicen Auftritt hingelegt.
Ja, genau. In Österreich ist 2014 Conchita Wurst angetreten, die wir ja schon erwähnt haben mit ihrem Song Rise Like a Phoenix. Und hinter der Figur Conchita Wurst steht Tom Neuwirth, ein schwuler Sänger und Travestiekünstler. Und wie gesagt, also Conchita Wurst ist jetzt nicht irgendwie eine Transperson oder so, sondern das ist einfach eine der Kunstfiguren von Tom Neuwirth. Und spannend finde ich da auch, dass es beim ORF, also beim österreichischen, bei der österreichischen Rundfunkanstalt, keinen Vorentscheid oder sowas gab, sondern es wurde einfach bestimmt und anscheinend im Haus aber auch massiv unterschätzt, wie gut diese Performance ankommen würde. Und sie hatten auch im Versuch, diesen Song an so sämtliche österreichische Plattenfirmen zu verticken, damit die den veröffentlichen. Und das hat aber keine Plattenfirma angenommen, weswegen der ORF den Song dann selber rausgebracht hat, was rückblickend ja ein Wahnsinn ist, weil der so durch die Decke ging und immer noch gespielt wird. Und Conchita Wurst hatte auch insgesamt einfach das viertbeste Ergebnis ever in der ESC-Geschichte bis zu dem Zeitpunkt und hat den Sieg dann eben auch der queeren Community gewidmet, so nach dem Motto, wir sind unaufhaltbar, und hat da so ein paar Sätze einfach immer wieder auch in Pressekonferenzen gesagt, weil ihr natürlich auch oder ihm, aber halt ihr in der Kunstfigur massiver Hass entgegengeschlagen ist, auch von Russland zum Beispiel oder von der Türkei, wo sie auch teilweise dann drauf eingegangen ist und das einfach zurückgewiesen hat und gesagt hat, so, wir sind unaufhaltsam, so, macht euch keine Sorgen.
Tom Neuwirth hat das alles sehr stoisch und stark hingenommen.
Und das ist ja einfach 10 Jahre her, das muss man sich mal bewusst machen. Und ich glaube, von der Entwicklung her hätten wir heute nicht groß andere Reaktionen. Ne? Ich finde, das sieht man zum Beispiel ja am deutschen Beitrag von letztem Jahr auch ganz gut.
Ja, total. Da gibt es eine sehr spannende Geschichte, die ich jetzt wirklich, die mir auch nicht aufgefallen ist beim Gucken. Am Anfang, wenn quasi alle Acts einmal vorgestellt werden, dann laufen die alle so ein und dann wedeln die da meistens so mit ganz, ganz großen Stofffahnen von eben ihrem Land, das sie vertreten, während sie da so durchlaufen, so ein bisschen wie bei Olympischen Spielen. Und letztes Jahr hatte da tatsächlich Lord of the Lost als einziges Land keine Fahne dabei. Die sind einfach nur rein. Die hatten keine Deutschlandfahne und auch keine andere Fahne oder sowas dabei. Marco Mengoni, der für Italien angetreten ist, der hatte bei diesem Einlauf am Anfang zum einen die italienische Flagge in der Hand, aber auch noch in der anderen Hand die Progress Pride Flag. Das ist quasi eine Weiterwandlung von der Pride Flag, wo eben auch explizit schwarze Menschen und Transmenschen mitgedacht werden sollen.
Und das ist ja, ne, die Flagge, also Regenbogenflagge, Pride Flag, das sind einfach so die Regenbogenfahnen und die Weiterentwicklung davon. Die Progress Pride Flag ist dann links mit diesem Dreieck, wo nochmal so weiß und blau und rosa, glaube ich, drin sind, einfach wirklich, um auf unter anderem Schwarze und Transmenschen und so nochmal besonders aufmerksam zu machen, um diese doppelt, dreifach, mehrfache Stigmatisierung und Diskriminierung mitzudenken in einer Flagge.
Ja, genau. Perfekt, genau so ist es. Und dann gab es aber noch einen BBC-Clip und in diesem Clip, da haben dann quasi auch nochmal alle Länder so ganz kurz so 5 Sekunden lang getanzt mit ihrer Flagge in der Hand und da hatte Lord of the Lost auch diese Progress Pride Flag nochmal ganz prominent in der Hand. Und sowohl Marco Mengoni als auch Lord of the Lost haben im Nachgang des Wettbewerbs wahnsinnig viel Hass abbekommen dafür. In Deutschland gab es dann zum Beispiel auch so einen Kommentar von der Welt, wo es eben drum ging, so alle zeigen stolz ihre Flagge und Lord of the Lost schämt sich für ihr Land und anstattdessen zeigen sie dann diese Pride Flag, total undifferenziert, dass das eine einfach nur so ein kleiner Werbeclip von der BBC war und das andere eben das Einlaufen beim Eurovision Song Contest am Finalabend. Aber es ist so auf jeden Fall mega spannend gewesen, weil mir tatsächlich das nicht bewusst war, wie krass Lord of the Lost sich während des Wettbewerbs einfach für dieses Thema eingesetzt hat und wie sehr sie da Flagge gezeigt haben und wie mutig das auch einfach ist von allen, die das da gemacht haben und wie krass es einfach ist, was da immer noch 2023 für einen Hass kam auf Social Media überall. Wahnsinn.
Ja, stimmt. Ne? Man sieht ja ganz viele so Pride Flags auch im Publikum mittlerweile. Deswegen ist mir das, glaube ich, auch gar nicht so aufgefallen, wie besonders das eigentlich ist.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob wir in Deutschland diesen BBC-Clip überhaupt sehen konnten, aber ja.
Und an der Stelle erwähnen würde ich auch gerne noch Lorraine. Die hat als erste Frau zweimal den ESC gewonnen, nämlich 2012 und dann nochmal 2023. Und da finde ich auch ganz spannend, zwischen ihren beiden Siegen hat sie sich als bisexuell geoutet. Also 2012 war das noch gar kein Thema und 2023, gerade auch wenn man in die Interviews reinguckt, dann werden da teilweise einfach sehr andere Fragen gestellt, eben wegen diesem Outing. Und sie sagt auch selber in einem Podcast, dass sie sich beim ESC schon immer sehr wertgeschätzt und akzeptiert gefühlt hat, so wie sie eben ist. Also sie sagt so, it is like being home. So, das drückt dieses Zugehörigkeitsgefühl der queeren Community zum ESC auch nochmal ganz gut aus. Ein kleiner Funfact da vielleicht auch nochmal. Ich war auf der deutschen Eurovision-Website, natürlich während unserer Recherche. Und da gibt's auch eine Seite über Mehrfachteilnehmende und MehrfachgewinnerInnen. Und da steht einfach so fett im Header oben, also so im Teaser für die Seite, dass Johnny Logan der einzige Interpret ist, der zweimal gewonnen hat. Und dann war ich halt direkt so, check ich jetzt nicht. Meinen die jetzt Interpret einfach männlich, dass wirklich mal das generische Maskulinum nur für Männer steht? Oder warum erwähnen die da Lorraine nicht? Weil es gibt dann, wenn man runterscrollt, einen Artikel zu ihr, aber eigentlich voll unnötig. Warum erwähnt man ihn, aber sie nicht? Ist es zu kurz her? Und dann dachte ich mir, ja, wahrscheinlich pflegen die einfach ihre Website nicht, aber es ist mal wieder so stellvertretend für, oh, haben wir vergessen, die Frau noch drauf zu packen auf die Seite. Naja.
Gleich mal hinschreiben, oder?
Ja, könnte man eigentlich mal, komm, ich mach das mal im Nachgang. Warum das da nicht steht? Kann man bestimmt im Presseteam einfach schreiben. Ich guck mal, was passiert.
Wir lassen es euch wissen. Bei, ich glaube, Lorraine wird sie tatsächlich ausgesprochen, nicht Lorraine, Lorraine, ich weiß aber nicht Lorraine. Genau.
Peter Urban hat immer Lorraine gesagt. Ich glaube, er mochte den Namen.
Okay. Ich bleibe mal bei Lorraine. Was mir dann noch aufgefallen ist, dieses Thema Altersdiskriminierung, das ist ja gerade bei Frauen in der Öffentlichkeit immer ein Ding, gerade bei Frauen auf der Bühne noch mehr ein Ding, bei Schauspielerinnen, Sängerinnen und so. Und das war bei ihr ja, so wie ich das mitbekommen habe, eigentlich kaum ein Thema, was ich mega schön finde, weil mein erster Reflex war natürlich schon so, oh, die ist ein bisschen älter geworden. Und dann dachte ich mir so, ja, natürlich, Luisa ist die älter geworden. Da liegen einfach 11 harte Jahre dazwischen, wo sie voll viel gearbeitet hat an sich und an allem. Wieso soll sie auch nicht älter geworden sein und wo ist eigentlich das Problem? Aber es war so mein Reflex und dann habe ich aber eben drüber nachgedacht, ob ich das von irgendjemand noch gehört oder gelesen habe und so war es nicht. Und das fand ich voll schön.
Dass es einfach mal keine Rolle spielt, ne?
Ja. Ja.
Und manchmal sind es ja auch die ganz kleinen Auftritte, die irgendwie beim ESC wertvoll sind, ne? Also so das von Elton ist zum Beispiel ein bisschen schief gegangen. Der hatte letztes Jahr bei der Punktevergabe ja so ein T-Shirt an mit Sternen in eben den Regenbogenfarben und wollte da ein bisschen auf Equality und so hinweisen. Aber ein anderer Punktesprecher hat das noch besser gemacht.
Ja, bevor ich den erwähne, kannst du vielleicht noch erklären, was da mit Elton war? Ich hatte das nämlich auch nicht gecheckt.
Ja, also zum einen war er natürlich im Bild so abgeschnitten, dass man nur oben so ein paar rote Sterne gesehen hat und gar nicht gecheckt hat, dass die Europa-Sterne sozusagen in allen Regenbogenfarben auf seinem T-Shirt leuchten. Das war nicht so clever gewählt. Und dann hat er noch so einen Witz gemacht, der an sich gut war, so ein Insider-Witz an die Moderatorin, den aber halt die komplette Internetgemeinde nicht verstanden hat und deswegen auf ihn losgegangen ist, warum man da jetzt so einen Witz macht und alles sich nur noch darauf konzentriert hat, anstatt auf seine schönen bunten Sterne sozusagen.
Aber Pech, wenn Leute einfach im Internet wieder lostreschen, ohne das Wissen zu haben, oder? Ich finde es eigentlich ganz witzig, so einen Insider zu bringen.
Ja, aber ich erinnere mich, dass wir auch geschrieben haben, dass wir das nicht checken und quasi mein Freund uns aufklären musste, weil das war ein Gag aus einer Serie, bei der die Moderatorin mitgespielt hatte und das hat er aufgegriffen und hat ihr sozusagen so einen Keks angeboten in der Moderation, was sonst in dieser Serie passiert. Und ich erinnere mich, dass wir uns auch kurz echauffiert haben, aber natürlich nur in unserem ganz kleinen, intimen, privaten WhatsApp-Chat und nicht halt einmal kurz auf Twitter oder auf X rausgehauen.
Ja. Das ist der Unterschied. Naja, in jedem Fall gab es letztes Jahr auch noch eben einen schönen Moment und zwar vom Punktesprecher für Österreich, sind wir wieder bei Österreich, Philipp Hanser, das ist ein Radiomoderator, TV-Moderator und der hatte ein schwarzes Shirt an, wo ganz groß in weißen Buchstaben Equality Punkt drauf stand und hat sich da einfach auch nochmal ganz nebenbei für Equal Pay für Frauen ausgesprochen.
Good evening, Philipp in Austria!
Philipp Hanser vergibt wieder die österreichischen Punkte.
Yes. Hi everyone and greetings from Austria to all over the world. So this writer Edgar Allan Poe once said, there is no beauty without some strangeness and Liverpool has shown again, it doesn't really matter how weird or strange we might be, there's beauty in literally everyone. An equal payment for women would be the most beautiful things of them all. Now, here is the Austrian result.
Ja, richtig coole und wichtige Message, obwohl es halt einfach so random kam, aber gerade deswegen, weil es halt nicht kam, weil wir gerade, ich weiß nicht, Equal Pay Month haben oder so, ne? Und dann das auch wieder so ein Queer-Washing, Rainbow-Washing, Equality-Washing ist, sondern einfach nur, weil es ihm wichtig ist, hat er mal die total unpolitische Botschaft gedroppt bei der Punktevergabe.
Ja. Und auch viel Applaus im Stadion, im Saal und so geerntet, auch von den ModeratorInnen. Mhm. Apropos ModeratorInnen, kleiner Exkurs, weil mich das als Moderatorin selbst natürlich auch interessiert. 1956, also da, wo der ESC das erste Jahr stattgefunden hat, war auch das allereinzige Jahr bisher, in dem der ESC allein von einem Mann moderiert wurde. Und danach gab es dann bis 1978 nur Moderatorinnen und dann ab da dann immer mal wieder so Zusammensetzungen, ganz unterschiedlich, also 3 Frauen, 2 Frauen, ein Mann, ein Frau-Team, 2 Männer, eine Frau, 3 Männer, auch mal nur eine Frau und so weiter und so fort. Aber die Präsenz der Moderatorinnen schon so früh bei dem Wettbewerb kann man, finde ich, definitiv rausholen und loben. Vor allem ist es auch ganz spannend, wenn man das mit den Oscars zum Beispiel vergleicht. Ja, auch eine ähnlich krasse Veranstaltung, wo auch ModeratorInnen auch so eine Rolle immer spielen. Und da ist schon eher so, dass man erst ab den 90er Jahren immer mal wieder Whoopi Goldberg, Ellen DeGeneres und sowas liest und Frauen einigermaßen regelmäßig auch mal das Ganze hosten durften. Ja, fand ich ganz spannend.
Ja, ich denke, diese unterschiedlichen Moderationszusammensetzungen liegen ja schon auch einfach an den unterschiedlichen Ländern, ne? Und wer in den Gastgeberländern auch gerade irgendwie on vogue ist, keine Ahnung, bei uns war das, ich finde, eigentlich super random, ne? Mit Stefan Raab und Anke Engelke und noch jemandem. noch eine Frau.
Ja, und Judith Rakers, weil ein öffentlich-rechtliches Gewächs muss schon dabei sein, wenn es das erste ausstrahlt, oder?
Ja, voll. Also das ist, glaube ich, auch in den Ländern einfach sehr, sehr unterschiedlich, wer da genau gerade irgendwie moderationsmäßig die Nase vorne hat und diesen großen, großen Job ja auch bekommt. Und wenn wir schon bei sehr, sehr unterschiedlichen Ländern sind, da können wir auch einmal noch drauf blicken, weil es einfach so krass ist. Die EU ist krass vielfältig, Europa ist krass vielfältig und jetzt ist ja die EBU, geht ja sogar teilweise einfach noch weiter. Das ist ja nicht so leicht festzustellen, wer da in dieser European Broadcast Union drin ist. Das hat ja nicht immer was mit European zu tun. Aber zum Beispiel ist Russland, finde ich, einfach ein richtig spannender Kandidat bei diesem Wettbewerb. Also zum Beispiel war Moskau zuletzt 2009 Gastgeber und es sollte dann eine Pride-Demo geben während des ESC sozusagen. Und es wurde dann einfach verboten, dass die stattfinden darf. Also so die Gay Olympics, wie man sie manchmal auch nennt, dürfen nicht parallel einfach eine Pride-Demo abhalten, weil der Bums eben in Russland stattfindet. Was total aberwitzig auch ist, wenn man sich mal zurückerinnert. Also wie gesagt, Russland Gastgeber 2009, 6 Jahre vorher, also 2003, hatte Russland Tattoo entsendet. Also man kennt die, mir klingelt es da vor allem bei All the Things She Said, richtiger Zungenbrecher. Nur mal kurz vielleicht eingeben, wem es nichts sagt, sobald man da die ersten Töne hört. Das Lied kennt man auf jeden Fall. Und das wird gesungen eben von Tattoo. Das waren eben 2 junge Mädchen, später dann Frauen logischerweise. Und die wurden einfach als lesbisch vermarktet. Also die 2 waren nie lesbisch, sondern das war ganz klar einfach von Produzenten-Sicht her, muss man klar sagen, dass man 2 Frauen wollte, die so Lolita-mäßig einfach lesbische Kuscheleinheiten und Küsse und Kram auf der Bühne austauschen, während die da rumsingen. Das war reine Vermarktung. Und die beiden hat Russland 2003 zum ESC geschickt. Da sind wir auch wieder so ein bisschen beim Queerwashing, ne? Wie man sich als eigenes Land präsentiert, was einfach nichts wirklich mit den Gegebenheiten im Land zu tun hat. Und spannend an der Geschichte finde ich auch noch, dass eben Tattoo dafür bekannt war, mittlerweile gibt es sie ja nicht mehr, aber die haben schon halt auf der Bühne wirklich bei zum Beispiel All the Things She Said am Ende oft auch einen Kuss ausgetauscht und eben zwischendrin Händchen gehalten und so, aber gerade so dieses Küssen war halt zu der Zeit einfach auch noch ein Ding in der Öffentlichkeit von 2 Frauen. Und die EBU, also ne, hier diese europäische Verband an Rundfunkanstalten, hat einfach gesagt, wenn ihr das macht, wenn ihr irgendwelche Zärtlichkeiten oder so auf der Bühne austauscht, dann werden wir einfach im Finale andere Videos einspielen, also aus der Generalprobe zum Beispiel, so, weil wir das nicht sehen wollen. Das widerspricht unseren Statuten oder keine Ahnung. Finde ich dann auch ganz spannend, dass so ein Land wie Russland so ein Duo aussendet und die EBU diejenige ist, die zu der Zeit halt dann auch ganz klar sich dagegen positioniert.
Das ist sehr scheinheilig. Ja.
Voll. Und ich finde dann auch noch spannend, 2018 haben die Iren eine homosexuelle Liebesgeschichte auf die Bühne gebracht, eben inklusive 2 männlicher Tänzer. Und Russland hat dann angedroht, damals das Halbfinale nicht zu übertragen, wo die Iren eben drin waren, wegen dem Verbot von Homopropaganda im eigenen Land. Und das Ding ist aber, dass Moskau oder eben Russland das Finale und auch den irischen Beitrag ausstrahlen muss, damit sie wieder antreten dürfen. Also wenn sie im nächsten Jahr wieder, wenn ein Land im nächsten Jahr wieder antreten will, dann darf es nicht zensieren oder einfach sich dagegen entscheiden, ein Finale auszustrahlen oder so. Beim Halbfinale, glaube ich, ist das nicht ganz so tragisch. Das kann man, hat man, glaube ich, keine Verpflichtung, das auszustrahlen, aber eben so ein Finale schon. Also das ist irgendwie so an der Stelle eben gut für die Homo-Community, da Repräsentanz auch in einem Land zu zeigen, wo das sonst halt einfach überhaupt nicht möglich wäre. Und auch ein anderes Thema noch, also wirklich Russland sprudelt über, aber 2021 ist Manisha angetreten mit dem Lied Russian Woman, wo sie quasi über das russische Frauenbild singt und vor allem gegen das traditionelle russische Frauenbild ansingt. Und das hat so viel Kritik im eigenen Land halt hervorgerufen. Sie hat auch Morddrohungen bekommen und so. Aber Russland muss es halt ausstrahlen. Und also es ist auch wieder so ein bisschen verkehrt, ne, dass die losschicken einerseits, dass das überhaupt durchging, hat alle überrascht. Und dann mussten sie es aber natürlich selber auch ausstrahlen, wenn sie gewinnen wollen und vielleicht auch im nächsten Jahr übertragen wollen. Und Also ich finde, das ist wirklich manchmal irgendwie so ein bisschen wilde Persönlichkeit bei diesem Land. Und es gab ja auch immer wieder dann Konflikte mit Russland und der Ukraine, gerade seit der Annexion der Krim 2014 und eben seit Beginn des Angriffskriegs eben von Russland gegen die Ukraine 2022 ist Russland aber tatsächlich auch von der EBU komplett ausgeschlossen. Also seitdem dürfen sie auch nicht mehr beitreten. Das heißt, die haben ewig damit gerungen, ob sie nicht irgendwann selber ausscheiden und jetzt wurden sie aber selber gekickt seit eben diesem Angriffskrieg. Richtig viel, richtig spannend, oder? Also ich habe mich da so rein vertieft, da kann man Stunden verbringen mit, auch die Berichterstattung darüber und so. Ich finde das unglaublich spannend, wie dieses Land eben beim ESC immer wieder für Wellen gesorgt hat.
Ja, mega spannend und ich bin auch so ein bisschen drüber gestolpert, gerade als du das erzählt hast mit der Liebesgeschichte, inklusive zweier männlicher Tänzer, die da auf der Bühne waren, so, so what? Also nur, also reichen zwei männliche Tänzer, die künstlerisch intim werden, wie auch immer, auf der Bühne mit verschiedenen Tanzbewegungen, schon aus, dass da die Alarmglocken losgehen in Russland. Also das finde ich schon echt, es ist absurd.
Boah. Ja, komplett absurd.
Türkei ist auch so ein Beispiel. Türkei ist derzeit nicht beim ESC dabei, obwohl eigentlich ganz viele im Land sich das wünschen. Das war sogar letztes Jahr auch Wahlkampfthema des Oppositionsbündnisses unter Kılıçdaroğlu bei der Wahl 2023, genau. Und die Türkei ist damals ausgestiegen, erst mit der Begründung, dass sie das Wahlsystem doof finden und unfair, weil sie auch nicht so gut abgeschnitten hatten. Und dann aber doch auch noch aus moralischen Gründen, weil es 2013 einen Kuss zwischen zwei Frauen bei einer Performance gab. Ich glaube, das war der finnische Act. Da ging es auch so ein bisschen auf den Hinweis gleichgeschlechtliche Ehe und so, ne?
Genau, die Sängerin hat da dann am Ende ihre Background-Sängerin geküsst.
Ah, genau, ja. Also das war ein Grund und dann auch noch 2014 mit Conchita Wurst, wo dann die gesagt haben, also das ist moralisch nicht in Ordnung und deswegen sind sie ausgetreten, wie gesagt, obwohl eigentlich sich die meisten Menschen im Land das total wünschen, da wieder dabei zu sein. Und auch Aserbaidschan hat ein Problem mit dem queeren Charakter der Veranstaltung. Da war 2012, hat quasi das Land in Baku den Eurovision Song Contest ausgetragen. Und da gab es im Vorhinein auch Diskussionen, zum Beispiel unter anderem auch, weil Loreen, die da angetreten ist und dann ja auch gewonnen hatte, sich mit einer Menschenrechtsaktivistin getroffen hatte im Vorhinein. Und Aserbaidschan dann auch vom ESC gefordert hatte, dass sie sich bitte ausdrücklich dagegen positionieren sollen und nochmal den unpolitischen Charakter dieser Veranstaltung betonen sollen. Das hat auf jeden Fall für Aufsehen gesorgt im Vorhinein. Und da auch spannend, dass Anke Engelke, die die Punkte für Deutschland vergeben hatte an dem Abend, Folgendes gesagt hat.
Sweet performance. This is Hamburg calling. Hello. Viele Grüße an die deutschen Helfer und Helferinnen. Ihr habt einen tollen Job gemacht. Tonight nobody could vote for their own country, but it is good to be able to vote and it is good to have a choice. Good luck on your journey, Azerbaijan. Europe is watching you and here's the first part of our results.
Ja, und das wurde dann einfach nur so ein bisschen weggelächelt, aber definitiv ganz groß von ihr und mutig und toll, dass sie das einfach so da gesagt hat.
Als der ESC in Aserbaidschan war, war ja auch Pressefreiheit immer wieder ein Thema, gell? Also da gab es ja auch vor dem Finale schon Demonstrationen, weil man halt nicht frei schreiben konnte. Das geht ja dann oft immer alles einher, gell? Wenn queere Rechte beschränkt sind, Frauenrechte beschränkt sind, also im Zweifel auch die Pressefreiheit beschränkt. Also schon auch immer ein bisschen anstrengend, dass immer alles mit allem zusammenhängt. Naja, und spannend finde ich auch, dass China jahrelang den ESC übertragen hat tatsächlich, obwohl die nie teilgenommen haben, einfach weil die das halt spannend fanden in irgendeinem Spartensender. Und seit 2018 kriegen sie aber keine Lizenz von der EBU mehr, weil sie damals Auftritte und Regenbogenfahnen zensiert hatten, eben ganz nach chinesischen Gesetzen, die eben zum Beispiel die Darstellungen von Homosexualität untersagen oder das Zeigen von Regenbogenfahnen und so. Deswegen, die haben sich halt an ihre eigenen Gesetze gehalten, was aber halt nicht ganz den Gegebenheiten der EBU entspricht. Weswegen die EBU dann eben auch gesagt hat, nee, dann einmal gerne die Lizenz zurück. Fand ich auch an der Stelle dann gut durchgesetzt zumindest.
Vor allem, was will man denn da noch sehen, wenn man das alles zensiert? Also, weiß ich nicht,
kommt
wie sehenswert
auf das
diese Veranstaltung
an,
noch war.
Es gibt ja auch Jahre, wo gefühlt alles doch, also verhältnismäßig unpolitisch und ich sag mal langweilig war. Also du als ESC-Fan, es war natürlich nie langweilig, aber ich erinnere mich schon in der Recherche auch von Jahren gelesen zu haben, wo alle einfach nur ein bisschen Musikgedüdel gemacht haben, größtenteils.
Ja, ja.
Genau, aber ja. Und weil wir jetzt ganz viele Länder hatten, bei denen man das natürlich so ein Stück weit auch erwartet, dass die da quertreiben und mit den Entwicklungen nicht so ganz zufrieden sind, würde ich gerne auch noch ein Beispiel direkt vor der Haustür nachliefern. Deutschland hat nämlich auch schon mal richtig reingehauen und das ist noch gar nicht so lange her, wie ich dachte tatsächlich. Für den ESC 2016 hat der NDR wen nominiert, Luisa?
Ich weiß es nicht mehr.
Xavier Naidoo, kann man das glauben?
Mhm. Echt jetzt?
Jetzt rückblickend, ich habe mich an den Aufschrei erinnert. Nicht, was genau war, aber an den Aufschrei und dass er ja am Ende nicht hingefahren ist. Aber der NDR hatte ihn nominiert, obwohl er sich zu dem Zeitpunkt schon öfter mit so Verschwörungstheorien hervorgetan hatte, à la Deutschland ist gar nicht wirklich ein Land und wir haben gar keinen Friedensvertrag und gar keine Verfassung und bla. Und 2012 hatte er mit dem Rapper Kool Savas einen Track rausgebracht, der einfach von der Gay-Szene als homofeindlich verstanden wurde. Also Naidoo und auch der Rapper haben da zurückgerudert und das bestritten und von wegen, nee, nee, wir christliche Werte, wer Jesus richtig versteht, würde niemals irgendwie gay people irgendwie an die Wand stellen oder so. Aber also wenn man sich den Song mal durchliest, ist es schon... Man kann da sehr, sehr viel reinlesen und eben auch Homofeindlichkeit. Da gab es dann auch Verfahren, die alle eingestellt wurden, weil eben gesagt wurde, man kann das nicht festlegen, weil es eben so formuliert ist, dass man viel reinlesen kann. Aber allein schon, dass diese Zusammenhänge zwischen den Zeilen angedeutet werden, reicht ja schon, um zu sagen, ah, vielleicht ist das nicht so ganz der richtige Kandidat für so einen europäischen Contest. Vor allem dann eben noch angehängt diese Verschwörungstheorien, die er seit Jahren propagiert hatte, im MoMA zum Beispiel, so in breiter Öffentlichkeit. Oder er ist dann auch später ja auf so einer Reichsbürger-Demo aufgetreten oder so. Also das konnte man da alles schon wissen eigentlich. Für wen das irgendwie dann während der Pandemie aus dem Nichts kam, ich weiß auch nicht. Also das war absehbar. Und der NDR hat dann aber tatsächlich nach großem, breitem gesellschaftlichen Protest diese Nominierung auch wieder zurückgezogen. Aber allein, dass sie ihn nominiert haben, finde ich, ist auch schon so, also da erwarte ich mehr von dieser Kommission. Aber ja, das noch dazu. Auch bei uns gibt es da immer wieder, wenn auch kleinere Geschichten, aber es gibt sie.
Worüber wir jetzt noch gar nicht, oder immer, ja, wir haben es schon ein paar Mal angerissen, aber wir haben noch gar nicht so über so Berichterstattungen über den ESC gesprochen, ne? Das kennen wir aber auch schon von anderen Themen, wie das meistens halt so abläuft. Da gibt es halt dann immer irgendwelche Beiträge, die gerade auch im Zusammenhang mit Feminismus vollkommen versagen und Stereotype bedienen. Also auch jetzt eben dieser Kommentar zu Lord of the Lost von der Welt fällt da definitiv drunter. Können wir euch gerne verlinken, der ist nur hinter der Paywall. Aber du hattest auch nochmal zwei Beispiele gefunden, die da eigentlich ganz gut zeigen, wie man da manchmal richtig reinhauen kann.
Genau, 2019 ist nämlich Sisters angetreten mit dem Lied Sisterhood. Wem das auch nichts mehr sagt, ich hatte es auch vergessen, weil es relativ sang- und klanglos an allen vorbeigezogen ist. Das hatte jetzt nicht wirklich Wirbel oder so ausgelöst. In dem Lied Sisterhood geht's zugegebenermaßen mit sehr schlichten Sätzen um Solidarität unter Frauen, also darum, Banden zu bilden, sich gegenseitig zu helfen, dass gerade weil wir Frauen halt auch patriarchal sozialisiert sind, so nach dem Motto, es kann nur die eine an der Spitze geben, so auch wir müssen checken, dass wir uns gegenseitig helfen können und wir müssen nicht in Konkurrenz zueinander stehen. So, wir können das aufbrechen. Darum geht's in diesem Song an sich. Nice Botschaft, geschrieben von zwei Männern und zwei Frauen übrigens. Und die Vermarktung sah dann aber unter anderem so aus, dass diese zwei Sängerinnen in ihrem Musikvideo erst Boxhandschuhe anhaben und am Ende Händchen halten. Also da geht's für mich schon los mit dem Weichspülen der Botschaft, weil ein Boxkampf, also da boxt man halt gegeneinander und das können auch Frauen machen und das macht man halt als Sport, das so als Metapher herzunehmen. Du musst nicht boxen, du kannst Händchen halten, war für mich schon der Overkill. Und in Interviews wurden die beiden dann halt zum Beispiel gefragt, wie viel Klamotten sie dabei haben und nicht dazu, was sie für eine Botschaft haben oder zum Beispiel auch, welche Frauen sie vielleicht selber schon unterdrückt haben. Das fand ich so einen ganz spannenden Gedanken auch in einem Spiegelartikel, genau, wo die Autorin gesagt hat, so warum wurden denn diese Fragen nicht gestellt, wenn es in dem Lied darum geht, so die eine singt, ich hab dich runtergedrückt, du hast dich gewehrt, so das taucht zwischendrin mal auf, bisschen verstörend, aber könnte man doch dann fragen, fand ich irgendwie ganz witzig. Und in einem anderen Interview vom Südkurier, da wird ein Komponist dann gefragt, ob er mal den Feminismus in dem Song deuten kann, wo es ja auch schon wieder aufhört. Warum frage ich denn einen Menschen, der sich mit Musik auskennt, zu feministischen Botschaften? Und der verwendet dann halt auch so Worte wie Zickenkriege und Stutenbissigkeit und so. Und ach, da kann man einfach nur den Kopfschütteln. Aber wie gesagt, ein Spiegelartikel schreibt immerhin darüber, wie Sisterhood und Sisters so medial aufgefangen wurde. Deswegen der Spiegelartikel ist dann gut zu dem Thema und dafür gibt's halt ein paar andere Artikel, die da eher ein bisschen versagt haben, leider. Schade auch, wenn sowas einfach so, ist ja eine Chance, wenn das so spurlos vorbeizieht, finde ich. Genau, und 2018, ein Jahr vorher, hat Netta große Wellen geschlagen mit ihrem Lied Toy. Die ist für Israel angetreten und ihr Lied, ihr Song, der ja übersetzt Spielzeug heißt, wurde auch so als Beitrag zur 2018 schon auch sehr hitzig noch laufenden MeToo-Debatte verstanden. Und der Stern hat es dann ehrlich geschafft, einen Artikel zu schreiben mit der Überschrift Vollweib trifft auf Busenwunder, Showdown der ESC-Extreme.
Ach du Scheiße.
Ja, und Vollweib steht halt für Netta und Busenwunder für Eleni Ferreira. Das war die Kandidatin für Zypern. Und also ich will vielleicht einfach nur kurz nochmal aus dem Artikel zitieren, weil es einfach so wild ist. Da heißt es: Eleni Ferreira ist wie die Israelin Netta eine starke, selbstbewusste Frau, ansonsten jedoch das totale Gegenteil. Der Körper der 31-jährigen Griechin ist vollständig schönheitsoptimiert und sie setzt die klassischen, manche würden sagen klischeeartig billigen weiblichen Waffen ein, wo immer es ihr einen Vorteil bringt. Dementsprechend sprüht ihre Ethnopop-Nummer Fuego nicht nur vor Feuer, sondern auch vor jeder Menge Erotik. Eine Augenweide, gewiss, aber ohne jegliche Distanz zu sich selbst, ganz im Gegenteil zu Israel, die zwar auch gerne ihre Kurven zur Geltung bringt, das jedoch immer mit einem Augenzwinkern macht. Und man sich auch so denkt, da hört es ja schon auch wieder auf, gell? Sobald eine Frau mehr wiegt als irgendwie 50, 60 Kilo, können ihre Kurven nicht mehr erotisch sein, sondern nur noch mit einem Augenzwinkern. Und vorher diese ganzen Beschreibungen dieser in Anführungszeichen schönheitsoptimierten Frau, also ich glaube, ich muss da gar nicht erklären, wie bodenlos dieser Artikel einfach ist. Und den auch, den hat jemand geschrieben, jemand redigiert und jemand veröffentlicht. Und das macht in meinem Kopf einfach immer gar keinen Sinn. Aber ja, nichts Neues, aber gleichzeitig, ich stolper immer wieder über sowas.
Klar, das sind diese Einzelbeispiele, die wir da auch immer wieder rausholen. Aber sie stehen halt einfach für ein System und stehen für diesen Male Gaze, der einfach viel zu häufig noch angewendet wird, um irgendwie Frauen in ihrer Kompetenz komplett zu untergraben. Also ich würde gern wissen, wie sie das Lied komponiert haben und um was es da geht und wie sie das gesungen hat und wie sie
ja,
die Choreografie einstudiert hat.
Ja, und meinetwegen noch genau über die Performance an sich kann man ja auch sprechen, über die Dance Moves. Das war bei Netta ja auch echt ein Hingucker. Aber stattdessen wird sich einfach auf sowas beschränkt. Das ist echt wild.
Naja, schauen wir mal, was im Nachgang 2024 so alles geschrieben wird. Was wir jetzt natürlich vor dem ESC nur machen können, ist euch einen kleinen Ausblick geben und da auch einfach mal, ja, euch so ein bisschen Facts mitgeben, die ihr dann auch schön droppen könnt. Das Erste, was dieses Jahr für Deutschland neu sein wird, ist tatsächlich, dass es einen anderen Kommentator geben wird. Peter Urban ist Geschichte. Und der neue Kommentator heißt Thorsten Schorn, den man woher kennen könnte, Elli?
Ha, ich habe das gelesen vorher aus Shopping Queen. Ich finde das so geil. Ich hoffe einfach nur, dass er sich beim ESC eben nicht auch nur darauf beruft, Äußerlichkeiten zu bewerten. Aber ich glaube, der ist ja auch sonstig Moderator, so Radio und Fernsehen und so, ne? Der wird schon auch andere Steckenpferde haben, aber ich finde es einfach fast schon wieder witzig, dass da so ein Shopping-Queen-Hintergrundstimme einfach den ESC moderieren oder nicht moderieren, sondern kommentieren wird, genau.
Ja, finde ich auch mega witzig. Ich frage mich immer, wie viel Einfluss das Team noch hat, was ihm vielleicht so in der Vorbereitung auch zuarbeitet. Da kann man ja auch schon ganz viele Akzente setzen. Aber ja, bei Peter Urban hat es nicht so gut geklappt.
Ja, kommt drauf an, aus welcher Sicht, gell? Vielleicht hat das Team gedacht. Es gab ja auch Leute, die den geliebt haben.
Ja, stimmlich auch schön anzuhören, aber inhaltlich schwierig. Also gerade zuletzt ist er einfach immer wieder aufgefallen, weil er zunehmend stärker Äußerlichkeiten kommentiert hat. Ein Beispiel von 2021 über Serbien. Den Beitrag von Serbien hat er abmoderiert mit Big Hair Day bei den Spice Girls vom Balkan. Was ein paar Extensions, dezentes Tages-Make-up und unaufdringliche Sommerkleidchen so bewirken können. So.
Sprachlich der totale Fuchs, ne? Weil er hat genau das Gegenteil gesagt von dem, was man da auf der Bühne gesehen hat. Aber allein schon, also wirklich, dass er es überhaupt so kommentieren muss und dann halt auch wieder Frauen vorwirft, dass sie mit ihren Äußerlichkeiten Show machen. Also das ist wirklich so gestrig. Das wurde Zeit, dass er da die Bühne mal abgibt, würde ich sagen.
Wir sind gespannt, genau.
Yes.
wie sich der Thorsten schlagen wird.
So, und damit sind wir fast am Ende angekommen, aber wir haben euch ja versprochen, wir geben euch nochmal einen kleinen Überblick aus feministischer Perspektive, welche interessanten Nummern da dieses Jahr so mit am Start sein werden. Und mit wir meine ich, dass Luisa das machen wird, weil sie sich auskennt und sich alles reingezogen hat. Angemerkt noch, wir sind mit der Aufnahme vor den Halbfinals. Es kann also sein, dass paar Lieder auch noch rausfliegen, vielleicht zum Finale gesetzt sind ja wirklich immer nur die Big Five, also Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien, weil sie die Hauptsponsoren sind oder das meiste Geld anscheinend reingeben und eben das Land, was den ESC hostet, also das ist immer der Vorjahressieger und in dem Fall eben Schweden und ja, Luisa, du bist da ja einmal durchgerauscht durch die ganzen Beiträge. Ich bin sehr gespannt, was du rausgesucht hast.
Ja, also es gibt mehr queere Beiträge als die, die ich nennen werde, aber die fand ich jetzt auf jeden Fall sehr spannend. Und das Lied, was, glaube ich, gerade im Vorhinein für am meisten Furore gesorgt hat, ist Zorra von Nebulosa. Das ist der Beitrag für Spanien. Si salgo sola, soy la zorra. Si me divierto la más zorra. Si alargo y se me hace de día. Zorra bedeutet übersetzt Füchsin, aber eben auch Schlampe. Und die erste Kontroverse war eben schon, ob das Lied überhaupt teilnehmen darf, wegen des Schimpfworts. Also auch bei uns im deutschen Lied musste ein Wort quasi zensiert werden, weil es eben so nicht ausgesprochen werden darf. Also es nehmen sie schon sehr ernst. Aber weil Zorra eben so viele verschiedene Bedeutungen hat, wurde es dann doch zugelassen. Der Witz ist, Zorro wiederum, das ist die Bezeichnung für einen starken, tatkräftigen Mann. Wir kennen alle den, oder die meisten vielleicht, den Film mit Antonio Banderas als Zorro. Und da weiß man eigentlich genau, was damit gemeint ist, während eben die weibliche Konnotation wieder absolut negativ und herabwürdigend ist. Und die Sängerin Maria Bass will aber dieses Lied eben genau dafür nutzen, um dieses Wort umzuframen. Und spricht eben in diesem Song ganz viel über Slutshaming und über die widersprüchlichen Ansprüche, die man an Frauen hat. Und in dem Musikvideo wird es auch voll klar, dass sie halt quasi in so einer Bar steht und dieses Lied singt. Und im Publikum sitzen so Männer mit ihren Frauen und die Männer gucken alle so total schockiert und entrüstet. Und die Frauen nicken ihr so voll zu und sagen so, ja, ich verstehe dich, genauso geht's mir auch. Und am Schluss wollen die Frauen halt so aufstehen und dazu tanzen und die Männer versuchen, sie noch so zurückzuhalten. Also es ist alles sehr, ja, bildlich, dass man es genau checkt, um was es hier eigentlich geht. Und das ist halt das, was sie auch rausstellen wollte, dass sie das Wort nicht irgendwie wortwörtlich nimmt, sondern halt einfach umframen möchte. Und die Kritik daran war aber halt am Anfang, dass man halt mit einem kleinen Lied so einen Begriff nicht mal so schnell, der sich halt festgesetzt hat, in der Gesellschaft umframen kann. Re-victimizing werde damit betrieben, wenn man diesen Begriff halt eben dauernd benutzt und dass ja quasi dieser Song jetzt auch noch dazu auffordere, dieses Wort immer wieder zu benutzen und die Erlaubnis dazu gibt, weil man es halt eben so mitsingt. Es gab auch Kritik an ihrer Show, weil in der Show sind nämlich die Tänzer Männer in so Latex-Korsagen und tanzen da so ganz knapp bekleidet und da hat man sich dann auch aufgeregt, dass ja die Männer so zum Objekt degradiert werden, aber bei Frauen ist es ja irgendwie überhaupt kein Problem, weil schaut euch bitte mal von den letzten Jahren die Background-Tänzerinnen an, das war anscheinend nie ein Problem.
Für mich am verrücktesten an der ganzen Debatte ist eigentlich, dass sich der Ministerpräsident von Spanien, Sanchez, auch zu dem Thema geäußert hat. Darüber ist das in meiner Insta-Nachrichten-Bubble sozusagen aufgetaucht. Und das wiederum fand ich total schön, dass sich ein Ministerpräsident von einem Land zu einem ESC-Song äußert, der das Wort Schlampe reclaimen will. Also, I like. So, das ist so, mehr Aufmerksamkeit geht nicht. Und ich glaube schon, dass man dann schon sagen kann, dass ein Lied einen Begriff theoretisch umframen kann, wenn man halt dranbleibt. Das darf halt nicht jetzt einfach nur sein und wieder vergessen werden nach diesem Jahr, sondern es muss quasi mitgenommen werden, diese Energie. Aber wenn sich schon der Ministerpräsident äußert, come on, also schon gut.
Hat er das Gegenteil bewirkt von dem, was er vielleicht mit der Aussage bewirken wollte? Wahrscheinlich hat er sich dazu...
Doch, der hat sich positiv geäußert.
Achso, der hat sich positiv geäußert?
Ja, ja. Der Sanchez ist ja, sag ich mal, schon ein sehr progressiver europäischer Regierungschef. Er hat gesagt, das ist doch gut. Das zeigt, dass Feminismus und Unterhaltung sich auch verbinden kann. Oder irgendwie so.
Ah, okay. Dann habe ich einen anderen Politiker im Kopf. Also irgendwer hat sich noch negativ ausgesprochen.
Ja, ja, aber ganz viele haben sich negativ ausgesprochen. Ich wollte nur ihn hervorheben, weil er sich positiv geäußert hat. Bisschen Force Balancing.
Nee, das ist spannend. Passt ja auch zu den letzten Entscheidungen der spanischen Regierung, die ja sehr progressiv auch teilweise waren, was genau. Frauenrechte angeht. Noch zwei Aspekte bei ihr. Spannend ist auch die Altersperspektive, weil sie eben halt nicht mehr so dieses klassische junge Alter von ESC-Sängerinnen hat, was ich schön finde. Und dass sie auch quasi diese Band zusammen mit ihrer Frau macht. Also sie ist auch offen lesbisch und setzt da natürlich auch nochmal in vielerlei Hinsicht mit diesem Auftritt definitiv ein Zeichen. Zweiter Act, den ich noch rausstellen möchte, ist Nemo aus der Schweiz. Nemo ist non-binär und pansexuell, wird in den sozialen Medien super krass gefeiert von jungen Menschen und eben auch aus der queeren Community heraus. Und Nemo ist definitiv ein Favoritin von mir. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code. Der Song heißt The Code und bezieht sich quasi auch darauf, seinen eigenen Code für sich zu finden. Spielt auch so ein bisschen mit diesem Bild von binär und non-binär und es ist einfach ein richtig krasses Lied, es ist mega cool, es ist super anspruchsvoll zum Singen. Ich habe auch schon so ein paar Snippets aus den Generalproben gesehen. Ich bin auch super gespannt, mit welchen Kostümen Nemo auf die Bühne kommen wird und freue mich da auch drauf. Und es ist tatsächlich auch mein Favoritin für dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt. Dann der schwule Sänger Olly Alexander aus Großbritannien, der auch quasi so bei den Wetten jetzt im Vorhinein als einer der Favoriten gilt. Dessen Lied heißt Dizzy und vielleicht kennt man ihn auch als Frontman der Band Years and Years, aber auch er wird gerade so in der Community stark gefeiert, weil er eben auch so sehr offen mit seiner Sexualität umgeht und dementsprechend auch ein wichtiger Beitrag ist in diesem Jahr. Dann haben wir noch für Irland Bambi Thug, das ist eine non-binäre Person, die mit dem Song Doomsday Blue antritt. Und auch so ein krasses so Hexen-Image und so verfolgt. Und in dem Song geht es quasi auch sehr stark um dieses Gefühl, wie es eben ist, sich ignoriert und ausgegrenzt zu fühlen. Also Bambi Thug thematisiert quasi auch ihr Non-Binär-Sein, ihr Queer-Sein in diesem Lied. Und weil Bambi Thug halt eben auch sagt, dass queere Personen, vor allem mit einer Vagina, noch häufiger unter Diskriminierung leiden als noch andere Gruppen. Und genau, das ist, denke ich, auf jeden Fall auch ein interessanter Beitrag.
Spannend, vor allem auch mit diesem Hexen-Image zu spielen, ne? Weil wir hatten ja diese Folge auch über dieses Hexenmotiv in den Medien und wie sich das auch geschichtlich entwickelt hat und so. Und auch da immer, wenn jemand das so für sich reclaimed und halt für sich anpasst, dass das so passt. Das hatten wir in der Hexenfolge ja auch, ne? Dass das an sich ein super schwieriges Motiv ist, aber immer wieder so umgesetzt wird, dass das auch super feministisch sein kann. Das finde ich auch spannend, dann diese Position mit reinzubringen.
Kann auch sehr empowernd ja sein und so dieses Machtgefühl irgendwie auch so versuchen, sich herzuholen, herzuzaubern. Ja, definitiv. Für Dänemark, aber da ist man sich auch noch nicht sicher, ob sie es wirklich schafft, ins Finale zu kommen, tritt die lesbische Sängerin Saba an mit ihrem Song Sand. Und das ist auch nochmal besonders, weil Saba ist nämlich auch eine POC und das ist wirklich was, was man sagen muss, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber POCs sind in den letzten Jahren sehr unterrepräsentiert gewesen, auch 2023, fast nur weiße Menschen, die für den ESC angetreten sind und sie quasi tut da in doppelter Weise einfach nochmal eine queere Gruppe, aber natürlich auch eine marginalisierte Gruppe repräsentieren und dementsprechend wird sie da auch in der Community krass gefeiert. Es gab irgendwie wohl auch so ein, nachdem sie da eben gewotet wurde für Dänemark, dann hat ihre Freundin, ist sie so überglücklich in die Arme gefallen und hat halt in einem Interview auch gesagt, das ist so verrückt, sie ist eine Frau, sie ist schwarz und sie ist queer, es ist so wichtig, dass sie gewonnen hat und sie hat so hart dafür gearbeitet. Deswegen hoffe ich auch, dass sie es vielleicht ins Finale schafft.
Und nur weil du gesagt hast, dass People of Color in den letzten Jahren beim ESC wenig vertreten waren, also in allen Jahren, würde ich sagen. Aber ich glaube, gerade in den letzten Jahren ist das quasi noch mal mehr aufgefallen. Ne? Das ist eher der Dreh, dass man sich denkt, da hat sich gesellschaftlich schon einfach sehr, sehr, sehr viel getan. Und trotzdem präsentiert sich Europa, die EBU, diese ganzen Länder, die da teilnehmen, einfach noch sehr, sehr weiß im Verhältnis dazu, wie People of Color in der Gesellschaft mittlerweile, was sie für einen Stellenwert eigentlich haben und haben sollten, je nach Land natürlich auch wieder.
Ja, danke für die Differenzierung. Ja, definitiv. Das stimmt. Und dementsprechend möchte ich als letztes Beispiel noch Australien nennen. Das ist auch spannend. Australien ist einfach ein heftiger ESC-Fan und wurde dementsprechend irgendwann randommäßig auch aufgenommen.
Super europäisch.
Ja. Naja, und sie sind auch dabei. Ich glaube, sie haben noch nie gewonnen. Ich würde mich auch fragen, was passieren würde, wenn. Wahrscheinlich gäbe es dann auch auf europäischem Boden irgendwo einen stellvertretenden Austragungsort. Aber in diesem Jahr schickt Australien auch ein Duo, und zwar zwei schwule Männer, auch einer davon ein schwarzer Mann, die sich als Two Feminine Brothers bezeichnen. Und ihr Titel ist auch in der Hinsicht her spannend. Der heißt One Milkali, One Blood übersetzt. Milkali Love, while into Und es ist quasi auf Yankuni Chichora, die Sprache verschiedener Aboriginal Peoples, geschrieben und wird eben auch auf Englisch gesungen. Und der schwarze Sänger aus diesem Duo, Zachariah Fielding, beschreibt quasi auch diese Bühne und diesen Ort des ESCs als ein Ort des Friedens und vor allem auch ein Safe Space, bei dem sich das Duo auch mal frei ausdrücken kann. Und ich glaube, das ist was, was so gut wie alle KünstlerInnen vereint, die ich jetzt genannt habe, aber auch die eben dort auftreten, dass sie das Gefühl haben, dort einen Safe Space gefunden zu haben, in dem sie auch einfach mal so sein können, wie sie sind und wo sie so akzeptiert werden. Was dann Social Media und die Medien im Nachhinein draus machen, das ist natürlich leider nicht in deren Hand, aber schon allein den Mut zu haben, dort auf die Bühne zu gehen und sich einfach so zu zeigen, wie man ist, ermöglicht einem einfach der ESC.
Das ist eben genau das Ding, dass der ESC so bei aller Kritik, die es auch immer wieder gibt und bei den Ländern, die da quertreiben und so, der lädt einfach dazu ein, dass Queerness richtig krass groß stattfinden darf. So, wir hatten das ganz am Anfang. Ja. Vergleichbar ist dieses ESC-Publikum nur dann mit einem Fußballpublikum. So, weltweit gibt es keine andere Großveranstaltung, die da so krass rankommt, die so internationale Vernetzung und Sichtbarkeit schafft. Und dass es dann natürlich sowas wie Queerbaiting und Queerwashing auch immer wieder gibt, ist schade, aber ich habe jetzt gerade, wo wir durch die Folge einmal durch sind, so das Gefühl, das kriegt man nicht weg und ist so ein bisschen in Kauf zu nehmen für das, was eben, wenn du gerade diese ganzen Beiträge aufgezählt hast, was da möglich ist, an Botschaften zu setzen und so, dann ist das irgendwie was, was man in Kauf nehmen kann, um eben trotzdem am Ende hoffentlich immer einen Schritt weiter nach vorne zu kommen, als man zurückgeht. Ja, wie empfindest du das?
Ja, definitiv auch. Es ist natürlich immer so die Frage, wie wertvoll kann diese dortige Repräsentanz sein, wenn sie doch eher so einen Ausnahmezustand darstellt. Also ich habe schon das Gefühl, der ESC ist ein absoluter Ausnahmezustand und wird dementsprechend auch so verhandelt in der Gesellschaft als diese eine bubbelige Veranstaltung, in der das halt alles so okay ist, aber es findet halt alles noch so in dieser Bubble statt. Und also ich würde mich freuen und frage mich aber auch gleichzeitig, wann es eben soweit ist, dass dieser Ausnahmezustand dann auch so ein bisschen in den Alltag der Gesellschaften so überschwappt.
Da hat wahrscheinlich auch niemand eine Antwort drauf, ne, wie lange das dauert. Ich glaube trotzdem, dass man so dran festhalten muss, was wir am Anfang auch schon mit dem Politischen hatten, dass es halt gut und wichtig ist, dass das so in dieser Öffentlichkeit stattfindet und dass Öffentlichkeit selbst halt auch immer politisch ist. Wir hatten das auch schon in so vielen anderen Folgen mit diesen ganzen Frauenbewegungsthemen, so Frauenwahlrecht und Frauen in der Öffentlichkeit, dass das auch erst dadurch, dass Themen öffentlich stattfinden, konnten sie vorangetrieben werden. Und das ist, glaube ich, beim ESC einfach so ein Punkt, den ich ab jetzt, so vorher wusste ich das nicht oder war mir das nicht in dem Ausmaß bewusst, den würde ich immer hochhalten, dass diese Öffentlichkeit was Wertvolles ist. Und genau, wie du sagst, ob das jetzt von der Repräsentanz her eine Ausnahme ist, trotzdem ist es eine Öffentlichkeit. Das, ne, weißt du, was ich meine? Ich würde das dann immer höher ranken, glaube ich. Für mich natürlich, das ist dann auch wieder so ein Bubble-Ding. Andere können sich vielleicht rausreden und sagen, ja, aber es ist ja nur einmal im Jahr. Aber ne, du verstehst, was ich meine. Es ist trotzdem da und nicht wegzudiskutieren, weil es existiert.
Es ist die beste Option und die beste Bühne, die wir gerade für diese Themen haben, oder?
Ja, genau. Also es wäre wünschenswert, noch so viel mehr und andere Bühnen zu haben, aber gerade eben aktuell mit den vielen angespannten politischen Stimmungen, gerade wo wir zum Beispiel in Deutschland halt mit der AfD schon auch so diese Furcht vor dem Rechtsruck spüren und damit natürlich auch eine Furcht davor, im Feminismus zum Beispiel Schritte zurückzugehen und damit schon auch in der queeren Community Schritte zurückzugehen, ist das, glaube ich, einfach massiv wichtig, an solchen Veranstaltungen dann umso mehr festzuhalten und jede kleine Repräsentanz zu feiern und hochzuhalten.
Zack, nehme ich als Schlusswort.
Okay.
Und dann kommen wir zu unserem Off-Topic. Und das ist diesmal ein bisschen was anderes. Es ist nämlich eher ein Shoutout anstatt nochmal ein anderes Thema, weil wir glauben, ihr seid auch thematisch jetzt immer so richtig gesättigt. Dementsprechend eine kleine Premiere heute. Und zwar möchte ich einen Shoutout machen für ein Podcast-Startup, deren Gründerin Anna-Maria ich kenne. Und Anna-Maria hat mich in meiner Podcast-Karriere gerade am Anfang auch sehr supportet. Und auch das gehört ja zum feministischen Arbeiten in den Medien dazu, dass man sich da auch einfach gegenseitig unterstützt. Und deswegen gebe ich jetzt diesen Support hier mal an sie zurück. Anna-Maria hat ein Startup gegründet mit noch zwei weiteren. Und der Name dieses Startups ist Souvenir Records. Und zwar Souvenir, nicht wie das Souvenir, was wir kennen als Mitbringsel, sondern ihr E-A-R am Ende wie das Ohr. Und wie es dazu gekommen ist, das darf sie jetzt einfach mal ganz kurz selbst erzählen.
Ich wurde 30 vor anderthalb Jahren und meine Freundinnen haben sich überlegt, was können wir Anna-Maria schenken, die seit vielen Jahren in der Podcast-Branche arbeitet. Ja klar, einen eigenen Podcast. Und so wurde ein mobiles Podcast-Studio mit auf meine Party gebracht, beziehungsweise davor geparkt in Form eines Vans und meine Gäste immer wieder rausgeholt. Und die haben dann lustige Fragen über mich beantwortet. Und das Ganze war so eine coole Idee auf der Party und hat die Party so aufgelockert und viele Leute so auch ins Gespräch gekriegt, dass es einfach schon so eine richtig tolle Sache war. Und natürlich das Ergebnis, ich habe noch nie so viele schöne Sachen über mich gehört, wie in diesem Podcast erzählt worden sind. Und ja, da dachten wir, das müssen wir eigentlich für alle anderen auch anbieten. Das gibt es so noch nicht. Das ist eine einzigartige Idee. Das machen wir jetzt einfach mal. Und so haben sich Stefan und Katrin und ich zusammengesetzt und Souvenir Records gegründet.
Ja, definitiv eine sehr schöne Geschichte. Ich bereue es bis heute, dass ich nicht geschafft habe, zu diesem Geburtstag zu kommen, weil ich glaube, es ist einfach wirklich was ganz Besonderes. Und wenn man sich halt eben dann dazu entscheidet, das zu machen, das würde dann immer so ablaufen, dass eben ein Team vorbeikommt, die Gäste interviewt, immer mal wieder jemand rauszieht und dann halt eben so eine ganz persönliche Podcast-Folge dahin zaubert mit Moderation, mit Sounddesign und eben einer schönen Geschichte außenrum. Man hat halt einfach ein super schönes persönliches Erinnerungsstück von der Hochzeit, dem Geburtstag, Firmenfeier, wo auch immer man das eben einsetzen möchte. Und es gibt es so auch noch nicht auf dem Markt. Also ich lieb's sehr. Ich finde, das ist definitiv Next Level anstatt von Fotobuch und Einwegkamera auf Hochzeiten. Und wenn ihr euch da nochmal näher informieren wollt, dann packen wir euch den Link auch in die Shownotes oder ihr folgt dem Team bei Souvenir Records einfach auf Instagram.
Und dann war es das von uns auch schon. Wir sind gespannt, wie und ob ihr den ESC natürlich schauen werdet. Luisa, hast du schon Pläne?
Nee, also vermutlich wird es alleine sein, weil mein Freund sich überhaupt gar nicht dafür interessiert. Aber ich werde mir auf jeden Fall richtig gutes Essen machen und es einfach hier allein zelebrieren und dann vielleicht mit dir oder meiner Schwester oder so dann so im Videocall-mäßig in den Pausen immer diskutieren. Das wird mein Plan sein.
Good to know.
Deiner?
Ich habe eine Freundin zu Besuch. Vielleicht schleppe ich die mit zu diesem Public Viewing oder wir gucken zu Hause. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall stattfinden. Ich muss es jetzt schon gucken, gerade nach dieser Folge.
Also sollte irgendjemand von euch aufgrund dieser Folge auch den ESC schauen, weil wir euch so neugierig gemacht haben, könnt ihr uns das bitte, bitte schreiben. Ich finde das richtig cool zu wissen.
Aber auch ansonsten dürft ihr uns natürlich immer schreiben über Instagram oder per Mail an hallo@xy-podcast.de. Da freuen wir uns auch immer über konstruktives Feedback und Kritik jeder Art.
Und wie immer, teilt diesen Podcast sehr gerne mit allen, die das Thema eurer Meinung nach interessieren könnte oder vielleicht auch interessieren sollte.
Tschüss.
Ciao.